Wir haben seit Spätsommer letzten Jahres immer wieder hier Predigten gehabt, die unter der Überschrift laufen, Gott lieben, Ehren fürchten, den Nächsten lieben wie mich selbst. Wie kann mir das gelingen? Wie soll mir das gelingen? Wie kriege ich das umgesetzt? Um das in meiner Sprache zu sagen, wie schaffe ich es, dass mein Herz wächst, dass mein Herz mehr Kapazität hat für Gott und Menschen. Und wir haben seit dem Januar jetzt ein paar Predigten gehabt, wo es darum ging, Gott zu lieben. Und also wir haben da geredet über Gott hören, mit Gott reden, Gott vertrauen. Und irgendwie ist das eine komische Reihenfolge, wenn man jetzt als Viertes sagt, Gott bekennen. Also ist normalerweise nicht das, was man so in so einer, wenn man jetzt sagen würde, ne, mach mal so eine Aufzählung von Sachen, die irgendwie dazugehören, Gott zu lieben, Gott bekennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lukas hat ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es Momente gab, wo man sich am Schulhof lieber nicht zu dicht an ihn ranwagt. Ich kann mich da auch finster erinnern, also meine Erinnerung an meine ersten Monate als Christ. Ich bin mit 16 Christ geworden, kam aus einem nicht-christlichen Hintergrund. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass Leute im ersten halben Jahr, liebe Mitchristen, mir einfach gesagt hätten, halt die Fresse. Also so ungefähr, das wären die Worte gewesen, die bei mir auch angekommen wären. Inzwischen bin ich da in der Heiligung ein bisschen weiter. Das reicht, wenn man mir heute sagt, Schnauze. Ja, also ich bin da inzwischen schon ein paar Schritte vorwärts gekommen. Aber wie ist denn das? Also jetzt gucken wir uns mal das Ganze vom Himmel aus an. Ja, also da irgendwo im Himmel ist Gott. Ja, und der guckt sich die Szenerie an, die wir uns gerade angeguckt haben. Ja, und dann wird das irgendwie ein bisschen schräg. Also diese junge Dame in Weiß, ja, hat irgendwann ihr Leben Gott gegeben. Also jetzt könnte ich verschiedene Formulierungen dafür verwenden und am ehesten würden wir das wahrscheinlich damit festmachen, dass Leute irgendwann mal sagen, ich habe mich für Gott entschieden. Weil sie sich für Gott entschieden hat, hat sich Gott auch für sie entschieden. Die Bibel ist an dieser Stelle sehr eindeutig, dass es nicht so ein Ding ist wie so ein herzklopfendes Heiratsantragsteil, wo man hofft, dass sie nicht jetzt einen Schritt zurückgeht, sondern wenn wir zu Gott gehen und sagen, ich will dir folgen, ich will mit dir gehen, dann lässt sich Gott darauf ein. Sie gehört zu Gott. Sie ist eins seiner Kinder. Sie ist knallpeinlich. Sie ist strohdoof. Sie ist völlig neben der Spur und absolut unauthentisch. Aber sie ist Gottes Kind. Er hat offensichtlich auch irgendwie eine Entscheidung für Jesus gefällt. Also seine Entscheidung für Jesus war die Entscheidung für einen biertrinkenden Jesus. Also seine Entscheidung für Jesus sah ein bisschen anders aus als ihre Entscheidung für Jesus. Und die meisten, die hier sitzen, die werden sagen, naja, irgendwie ist mir der Udo sympathischer. Ja, also ein biertrinkender Jesus, den kann ich mir ein bisschen besser vorstellen, als einen, der die ganze Zeit in weißen Seidenblusen durch die Gegend läuft. Ja, es ist mir irgendwie dichter dran. So, und dann gibt's diese beiden Typen, die irgendwie vergessen haben, dass sie mit ihrem Pass mitgealtert sind und irgendwie sich weiterhin durchs Leben flippern. Aus Gottes Perspektive sind diese beiden verlorene Menschen. Aus Gottes Perspektive sind diese beiden gerettete Menschen. Aber was heißt das jetzt für Gott? Also was heißt das für Gott selber? Für Gott selber heißt das, dass er alle vier liebt. Für Gott selber heißt das, dass er alle vier von Herzen liebt. Und wenn er ihr mal begegnen sollte, was wahrscheinlich nicht möglich ist, weil bevor er ihr richtig nahe kommt, wird sie noch Bibelvers finden, um ihn abzuwehren. Aber falls Gott ihr mal nahe kommen sollte, dann würde er ja, glaube ich, gerne eine Menge sagen über Liebe. Er würde ja, glaube ich, gerne eine Menge sagen über das Herz öffnen für Menschen. Er würde ja, glaube ich, auch eine Menge sagen wollen über Weisheit. Wenn Gott zu ihm käme, dann würde er, glaube ich, gern mit ihm ein Bier trinken. Und mal reden über die guten alten Zeiten und über die guten neuen Zeiten. Und wie das eine zum anderen passt. Und wie das eine mit dem anderen zu tun hat. Und wie das andere vielleicht auch positiv beeinflussen kann. Man würde darüber reden, zu sagen, hey, dass ich dich in meine Familie dazu bekommen habe, dass du mein Kind bist und ich dein Vater sein darf, das ist alles mit Absicht und Plan. Das hat alles irgendwie, deine ganze Geschichte gehört dazu. Und wir können anfangen, damit zu arbeiten. Wenn er den beiden hier begegnen würde, dann ist das der Hammer. Das ist Gottes Sehnsucht. Das ist Gottes Sehnsucht. Einfach Menschen zu begegnen. Und ihnen wiederum auch zu erzählen, wie ihre ganze Geschichte eine Geschichte ist, die Gott auf sich hat zulaufen lassen. Ob sie es erkannt haben oder nicht. Gott hat es erkannt. Also von Gottes Seite aus ist diese Szenerie, die wir hier gesehen haben, wo wir die ganze Zeit nicht so richtig wissen, wie viel Fremdschämen ist noch erlaubt, verhältnismäßig unkompliziert. Von Gottes Seite aus ist es völlig klar, wenn man ihn fragt, wer von den Vieren gehört zu dir, dann würde er sagen, die da und der da. Und das wäre sehr eindeutig. Die gehören zu mir. Aber wie ist das mit uns? Also es ist ja immer ertragbar, wenn es so überzeichnet ist, dass man sich selber daran nicht mehr wiedererkennt. Ja, da kann man fröhlich lachen. Also mal abgesehen davon, dass es so schnell wahrscheinlich in dieser Gemeinde nicht 10 Leute geben wird, die aus dem Stand 10 Bibelverse richtig wiedergeben können, wo die stehen, ist das für uns auf jeden Fall so, dass wir sagen würden, okay, darüber kann man herzlich lachen, erstens. Und zweitens sind wir heilfroh, dass so eine Person nicht Teil unserer Gemeinde ist. Aber das ist Zufall. Also sollte jemand in diese Gemeinde kommen und so drauf sein wie diese Frau, dann ist sie herzlich willkommen. Weil wer bei Gott willkommen ist, der ist auch bei uns willkommen. Und es interessiert Gott, wenn du kommst, herzlich wenig, ob du deine Jugendliebe geheiratet hast oder ob du das dritte Mal geschieden bist. Es ist herzlich Gott herzlich egal, ob du schlau bist oder strohdoof bist. Es ist Gott egal, ob du dich anständig verhalten kannst oder ob du irgendwie ein ziemlich durchgeknalltes Verhalten hast. Gott nimmt Menschen an. Und wenn wir uns Gemeinde Jesu nennen, dann gilt für uns exakt dasselbe. Das heißt ja nicht, dass alles, was Leute tun, dass wir das lächelnd hinnehmen müssen. Also Udo hätten wir gewünscht, dass er genug Rückgrat hat, dass er zwischendurch ihr mal deutlich signalisieren könnte, halt die Klappe. So nicht. Das, was du hier tust, ist einfach nur über jemanden rüberbügeln. Aber das sagen wir nicht, um jemanden niederzumachen, sondern das sagen wir, um jemandem zu helfen. Wir könnten natürlich die ganze Zeit so tun, als wenn jeder irgendwie so sein eigenes Ding machen sollte und wollte und irgendwie sich seine Ideen zusammenbastelt und einen nach dem anderen irgendwo gegen die Wand laufen lassen. Aber so wollen wir das nicht. Wir wollen dazu stehen, dass Leute neben uns sind und mit uns unterwegs sind. Leute, die wir uns nicht ausgesucht hätten, die Gott sich aber ausgesucht hat, die Gott zusammengestellt hat, die Gott reingenommen hat. Deswegen sagen wir ja zum Beispiel als Gemeinde, dass wir uns nicht aussuchen, wer Mitglied dieser Gemeinde wird. Wer in unseren Mitte Christ wird, der wird Mitglied, wenn er will. Und wenn einer hier zu uns kommt und ein Jahr lang mit uns hier unterwegs ist und als Christ hierher kommt, dann kann er nach einem Jahr Mitglied dieser Gemeinde werden. Ob uns das sympathisch ist oder nicht, interessiert uns gar nicht. Also, und wenn es uns interessiert, dann ist das unser Problem, aber nicht das Problem dieses Menschen. Ich möchte mit euch in einen Text reingehen aus dem 1. Korintherbrief von Paulus und will mit euch über Bekennen reden und was das damit zu tun hat, Gott zu lieben. Wie gesagt, von Gottes Seite aus ist das alles ziemlich unproblematisch. Die Probleme liegen ja eher auf unserer Seite. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Gott lieben, bekennen. Ein Teil, Gott zu lieben, ist zu sagen, ich gehe darauf ein und ich gehe mit meinem Herzen mit, dass Gott eine Sprache verwendet, die ich nicht verwenden würde. Also das, was Paulus hier mal so eben so rüberballert und sagt so, ne, also wir reden von Rettung und wir reden von Verlorenen und wir reden von irgendwie sowas. Ne, da würden wir sagen, ah Paulus, ne, wenn du wüsstest, Jahr 2016, Hamburg, ja, wenn ich einen Menschen anspreche und auch nur andeute, dass ich ihn als verloren ansehe, ja, dann ist das Gespräch gelaufen. Dann ist das Ding durch. Können wir nicht eine bisschen andere Sprachregelung hinkriegen? Also könnten wir nicht lieber von Christen und Nichtchristen reden? Obwohl Nichtchrist ist in Hamburg auch schwierig. Könnten wir nicht lieber von Christen reden und anderen? Irgendwie so. Ne? Können wir das nicht irgendwie versuchen, so ein bisschen einzupassen? Können wir das nicht irgendwie geschmeidig machen? Das Problem ist halt, dass es Gottes Sicht auf Menschen ist. Gott hat Menschen verloren in dieser Stadt. Und die fehlen ihm. Die fehlen ihm. Das sind unbesetzte Stühle. Also ich meine jetzt hier nicht die Grünen, ich meine die im Himmel. Da gibt es Tischgedecke mit Namen drauf und die Plätze sind nicht besetzt. Und da gibt es Gott, der die Feier ausrichtet und der an der Tür steht und guckt, ob nicht noch einer kommt. Ihm sind Leute abhanden gekommen in dieser Stadt. Und tatsächlich ist das, was mit Gott verbunden ist und was mit Jesus verbunden ist, eben nicht ein Gott zeigt uns seine Liebe, sondern Gott zeigt uns seine Liebe und rettet uns. Deswegen reden wir darüber, dass Jesus für uns gestorben ist und warum Jesus gestorben ist. Deswegen reden wir über ein gelingendes Leben. Deswegen reden wir darüber, wie Gott uns an die Hand nehmen kann, wie Gott uns führen kann. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Paulus schreibt hinein in eine Mittelmeerkultur, die in der intellektuellen Oberschicht komplett besetzt ist durch griechische Philosophie. Wenn einer irgendwo im Mittelmeerraum was zu sagen hatte, irgendwie wichtig war, irgendwie Geld hatte, dann hat er zugesehen, dass seine Kinder nach Griechenland können und in Griechenland von Philosophen das Denken beigebracht kriegen. Wir befinden uns in einer Kultur, in der eine bestimmte Bildung, eine bestimmte Weisheitsbildung das absolut Wichtigste ist. Also wir befinden uns hier zum Beispiel in einer Kultur, in der Schotter extrem wichtig ist. Ja? Also hat einer 10 Millionen, ist er irgendwie schon mal wichtig? Hat einer 100 Millionen, ist er wichtiger? Hat einer eine Milliarde, ist er noch wichtiger? Und so weiter. Ja, also das kann man sich lebhaft vorstellen, dass es einige gäbe, die von uns ein Handy zücken würden, wenn Bill Gates an ihnen vorbeilaufen würde. Einfach nur, weil er Geld hat. Aus keinem anderen Grund. Ja, also irgendwie ist es in unserer Gesellschaft wichtig, dass Leute Geld haben. In der römischen Kultur war es wichtig, dass man Ehre hatte. Die Leute haben unglaublich viel Geld verschossen, verballert, um die Ehre ihrer Ahnenreihe aufzuwerten mit ihrer eigenen Position. Aber um dahin zu kommen, Ehre zu kriegen, war es wichtig, dass man gebildet war in Weisheit. Also man konnte eigentlich strohdoof sein, man musste nach Griechenland, um bei den Philosophen lernen. Das war wichtig, das war Teil der Biografie, die man brauchte. Das gehörte irgendwie dazu. Und jetzt kommt Paulus, schreibt in eine griechische Stadt hinein. Übrigens ist diese Stadt so ein bisschen sowas wie Hamburg in der damaligen Kultur. Also Korinth ist noch eine verhältnismäßig junge Stadt, also das hören die Hamburger immer nicht so gerne, aber eigentlich Hamburgs Größe fängt erst an mit dem 30-jährigen Krieg. Wir waren nicht kriegsbeteiligt im 30-jährigen Krieg, wir haben aber mit allen Geschäfte gemacht. Ja, also Hamburg ist groß geworden durch das Brechen aller Blockaden und hat also mit der einen Partei und mit der anderen Partei schöne Geschäfte gemacht. Und so ist Hamburg zur großen, reichen Stadt geworden. Das ist aber ja geschichtlich betrachtet verhältnismäßig junger Zeitraum. Und diese Minderwertigkeit, die Hamburg über die Jahrhunderte deswegen empfunden hat, die hat man kompensiert über Geld. Ja, wichtig ist, dass man guter Kaufmann ist. Ein ehrbarer Kaufmann, würde dann der Hamburger an dieser Stelle sagen. Das ist bei den Korinthern ein bisschen ähnlich. Diese Stadt, an die Paulus hier schreibt, ist so richtig groß eigentlich erst seit etwa 100 Jahren. Eine blühende Handelsmetropole, ein großer Hafen. Aber er schreibt eben an diese griechische Gruppe und sagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Was er eigentlich sagt, ist, das, was wichtig ist in eurer Kultur, das haut mal in die Tonne. Das Wertesystem eurer Kultur, das haut mal in die Tonne. Es ist nicht wichtig, dass du die Philosophen kannst. Weil wir können jetzt hier gut nicken und können sagen, ja, das habe ich auch noch nie verstanden, warum man die können muss oder irgendwie so. Also man kann ja guten Abitur in Deutschland machen, ohne dass man einmal einem Philosophen wirklich begegnet ist. Also ne, das ist für uns ist das leicht zu sagen, aber es ist eben in unserer Kultur könnte derselbe Paulus schreiben, Gott hat gerettet, um die Bankkonten zunichte zu machen. Um zu sagen, es ist egal, wie viel Geld du hast. Es ist egal. Und solange dir das nicht egal ist, ist was schwierig und ist irgendwas komisch. Er hat die Weisheit der Weisen zunichte und die Klugheit der Klugen verworfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Also Gott hat offensichtlich zwischendurch einen Lachflash, wenn er sich anguckt, wie Leute diese Welt erklären. Das ist ungefähr das, was hier steht. Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Und es ist ein absolut skurriles Ding. Es ist ein absolut skurriles Ding. Wenn wir Leuten erklären sollen, jetzt sag mir doch mal, was Christsein ist, ja? Dann ist unsere Erklärung absolut skurril. Also, Christsein ist, dass Gott Mensch geworden ist und dass er, der nicht hätte sterben müssen, sich entschieden hat, für uns zu sterben. Und er hat alles, was an mir todeswürdig ist, in sich aufgenommen. Alles aufgenommen in sich. Das, was todeswürdig ist in dieser ganzen Gesellschaft, hat er in sich aufgenommen und all das hat er getragen, hat er in seinem Herzen gehabt und ist hingerichtet worden. Und dass das alles kein Blödsinn ist, den ich dir erzähle, das hat Gott bezeugt, indem er eben diesen Jesus, der nicht hätte sterben müssen von sich aus, diesen Jesus, den hat er 2 Tage später von den Toten auferweckt. Und wenn du willst, dass das, was in dir todeswürdig ist, vor Gottes Augen verschwindet, aus den Akten rausfällt, dann ist alles, was Gott von dir will, dass du das glaubst, was ich dir gerade erzählt habe. Dass du darauf vertraust, dass das reicht. Und ich weiß, dass viele von uns, die hier sitzen, sagen, ja, ungefähr so ist das. Aber ich weiß genauso, dass einige hier sitzen und sagen, okay, wo ist der Ausgang? Und dass ganz viele von denen, die hier nicht sitzen, sie sagen, ja, genau das habe ich befürchtet, dass das ungefähr das ist, worum es im Christsein geht. Es ist eine skurrile Geschichte. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Paulus sagt hier an dieser Stelle, das, was ich euch erkläre vom Evangelium, das, was ich euch sage vom lebendigen Gott, das, was ich euch sage über den Tod Jesu Christi, das passt nicht in diese Welt. Das ist nicht geschmeidig, das ist nicht einsichtig. Das ist nicht so, dass man, wenn man das hört, dass man sagt, ah ja, stimmt, so ist es. Es ist nicht logisch erschließbar. Es ist nicht so, dass man sagt, ja okay, ich erkläre es dir noch ein bisschen genauer und wenn ich es dir erstmal genau genug erklärt habe, dann wird es sich deiner Logik erschließen. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise. Die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Die Juden und die Griechen ist hier einfach ein plakatives Gegenüberstellen von zwei Hintergründen, aus denen Menschen kommen. Das eine ist aus dem religiösen System des Judentums und das andere ist aus dem, ich sag mal, mediterranen Lebenswelt, die ich vorhin kurz beschrieben habe, die eben größtenteils kulturell durch die Griechen getragen wurde. Die Juden fordern sichtbare Machterweise, die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber, und jetzt, wenn ich den Vers zurücknehme davor, dann wir aber heißt, wir suchen nicht die sichtbaren Machterweise und wir suchen nicht einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Warum hat für mich das Bekennen so viel zu tun mit Gott lieben? Ich glaube, dass unsere Kinder an dieser Stelle für uns ein guter Indikator sind. Unsere Kinder, wenn sie jünger sind, gucken sich immer mal wieder um, wenn ihnen irgendwas Böses, Blödes passiert ist, ob uns das peinlich ist. Ob wir zu ihnen stehen. Ob wir damit leben können, dass sie so sind, wie sie sind. Gott sind wir nicht peinlich. Wir sind Gott nicht peinlich. Er ist tatsächlich unser Vater. Er steht zu uns. Wir könnten ihm ein paar Sachen sagen aus unserem eigenen Leben, was ihm peinlich sein könnte, uns betreffend. Und das fällt uns auch verhältnismäßig leicht, was die Leute um uns herum angeht, zu sagen, was ihm da peinlich sein könnte. Wir müssen das ja gar nicht so überzeichnen wie hier in diesem Theaterstück. Die Herausforderung ist, in der Liebe zu Gott zu wachsen und zu sagen, ich will, dass mir Gott auch nicht peinlich ist. Ich habe eingeheiratet in eine Familie. Und in der Familie, in der ich groß geworden bin, gab es klare Regeln, wie man ein Gespräch zu führen hat. Diese Regel ist ganz einfach, lass den anderen immer aussprechen. Und im Zweifelsfall wartet man noch ein bisschen länger, ob der Gedanke zu Ende gedacht und gesagt ist. Und dann redet man. Das ist bei uns liebevolles Miteinanderreden. In der Familie meiner Frau ist liebevolles Reden miteinander, den Gedanken, den der eine anfängt zu reden, zu Ende zu reden. Weil das ist mit sympathisierendes, anteilnehmendes Reden. Das ist Liebe teilen. Wenn man den anderen ausreden lässt und dann vielleicht sogar noch eine Pause macht, ist das eigentlich deutliches Desinteresse. Weil man hat ja nicht mitgedacht, nicht mitgeredet. Ungefähr so kann man das, glaube ich. Ungefähr so ist das. Also, ich habe es ja nie auf unserer Seite analysiert, ich habe es auch nie auf der Seite meiner Frau analysiert, aber so ungefähr sind wir also aufeinander geprallt. Und das sind jetzt die niedlichen Sachen. Ja, also jeder bringt ja so seine Kulturen mit. Aber wenn ich meine Frau heirate, heirate ich eine Familie. Und es ist meine Aufgabe, dass mir diese Familie nicht peinlich ist. Dass ich mich nicht für diese Familie entschuldige. Das ist nämlich jetzt meine Familie. Und natürlich hoffe ich, dass sich die Familie, die ich da reingeheiratet habe, sich nicht für mich entschuldigt, wenn ich zwischendurch mal wieder irgendwelche altklugen Sätze rausballer. Dass die sich auch zu mir stellen können, obwohl ich nicht so viele rechte Hände habe wie der Rest der Familie. Und genauso ist unser Vater im Himmel von Herzen daran interessiert, dass uns unsere Nichtchristen, Mitchristen nicht peinlich sind. Dass sie uns nicht peinlich sind. Die gehören nämlich dazu. Es ist super einfach, sich darüber lustig zu machen, wie ein durchorganisierter katholischer Gottesdienst aussieht. Und wie tot das an manchen Stellen sich anfühlt. Das ist total einfach. Aber das ist nicht das, was unser Vater im Himmel von uns will. Das ist nicht das, was er will. Er will nicht, dass wir uns absetzen von denen, die zwar auch irgendwie zur Familie dazugehören, aber hoffentlich ein ganz entfernter Zweig. Und es hat was damit zu tun, Gott zu lieben. Es hat was damit zu tun, Gott zu lieben. Mich zu dem anderen zu stellen, auch wenn das, was er tut, mir an manchen Stellen fremd ist, komisch ist, wenn ich manche Dinge anders tun würde. Mich dazu zu stellen, heißt aber natürlich auch in Udos Fall zu sagen, ja, ich gehöre zur selben Gemeinde wie Sie. Ich bin nicht so durchgeknallt wie Sie, ja, aber Sie gehört zur Gemeinde, ich gehöre zur Gemeinde und das ist gut so. Und für euch wäre es auch gut, wenn ihr dazugehören würdet. Und ihr würdet es nochmal anders leben als ich und nochmal anders leben als Sie. Aber Gott kennenzulernen, das ist das Beste, was euch passieren kann. Also. Das ist ja nicht so, dass alles, was unsere Mitchristen so machen, irgendwie unser Herz erhebt. Also man kann, ja. Also man kann ja schon Schüttelfrost kriegen, wenn man in manche sozialen Medien reinguckt und sieht, wo liebe Mitchristen sich zu irgendwelchen Sachen dazustellen, indem sie das liken, wo ich sagen würde, es ist mir unbegreiflich, wie sich Christen zu so etwas stellen können. Aber wenn sie Christen sind, dann gehören sie zu meiner Familie. Und dann will ich nicht sagen, der gehört nicht zu mir. Doch, der gehört zu mir, auch wenn das, was er hier tut, in meinen Augen total falsch ist. Das, was er hier sagt, in meinen Augen wirklich frontal anders ist als das, was die Bibel sagt. Und das tue ich, weil ich meinen Vater, zu dem ich mich entschieden habe und der sich zu mir entschieden hat, ehren will. Ich will ihn lieben. Ich will ihn lieben. Ich glaube, dass es absolut zulässig ist, als Ausdruck der Liebe zu Gott in Situationen bei der Arbeit zu sagen, das tue ich nicht, ich bin Christ. Das ist zulässig. Das ist absolut zulässig. Wir können das immer mal wieder nett verpacken und sagen, und hier und da, und das ist doch auch besser, und gucken Sie mal die Compliance-Regeln unseres Unternehmens, und nee, und so machen wir das hier nicht bei uns und so. Ne? Also irgendwie so, klar, kann man machen. Aber muss man das machen? Wo ist die Schwierigkeit zu sagen, ich gehöre zu Gott und Gott gehört zu mir? Und deswegen gibt es für mich Grenzen. Deswegen gibt es für mich Linien, wo ich sage, über die gehe ich nicht rüber, weil ich Christ bin. Und dazu zu stehen, zu sagen, nee, den Job mache ich nicht. Nicht, weil ich irgendwie Angst habe, mich irgendwie anzustecken, in irgendein Etablissement irgendwas aufzunehmen, was irgendwie komisch ist oder sowas. Ne, was für ein Quatsch. Nein, sondern weil ich meinen Herrn liebe, weil ich meinen Gott liebe. Und viele von uns werden feststellen, dass wenn sie das erste Mal sich in einer Runde, wo sie es bisher nicht getan haben, dazu stellen, dass sie Christen sind, dass ihnen das Herz bis zum Hals schlägt. In der Regel ist das so, dass es beim nächsten Mal schon nicht mehr bis zum Hals schlägt. Man kann das lernen. Man kann das lernen, dass es so ist, wie es ist. Die Gruppe, von der ich unglaublich viel gelernt habe, sind die Eltern behinderter Kinder. Es gibt Eltern behinderter Kinder, da hat man das Gefühl, die schämen sich für ihre behinderten Kinder. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Und es gibt Eltern behinderter Kinder, die schämen sich nicht für ihre behinderten Kinder. Und ich will für mich, und ich würde mir das für jeden von euch wünschen, dass ihr dazu steht, was ihr erkannt habt. Dass ihr zu dem steht, was in eurem Leben passiert ist. Und dass ich mich dazu stelle, deswegen das Beispiel mit den behinderten Kindern, dass ich mich dazu stelle, dass ich ein behindertes Kind habe, heißt ja nicht, dass alles, was dieses Kind jetzt macht, erlaubt ist. Als wenn ein gewisser Grad von Behinderung einen entlässt aus der Erziehungsarbeit oder so. Also wer immer mit Behinderten arbeitet, gerade mit behinderten Kindern arbeitet, der weiß um die Schwierigkeiten, die Herausforderung, auch eben hier erzieherisch tätig zu sein, noch wirklich Vater und Mutter zu sein mit allem, was so dazugehört. Genauso ist das, dass wir einander annehmen, so wie wir sind, ja nicht der Freifahrtschein, dass jeder so bleibt, wie er ist. Wir brauchen das, dass Leute uns zwischendurch auf die Füße steigen und sagen, das ist blöd, was du da machst, glaube ich zumindest. Wir brauchen das, dass Leute uns mal sagen, hey, ich würde es anders machen. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob das in einem Umfeld von Annahme und Vergebung geschieht oder ob das in einem Umfeld geschieht, in dem ich nicht sicher bin. Ob die Kritik an mir der erste Schritt dahin ist, mir den Kopf abzureißen. Wir wollen, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem Menschen sicher sind, weil Gott will, dass Menschen sicher sind. Weil Gott will, dass Menschen zur Ruhe kommen können. Und wir wollen, dass Menschen uns nicht peinlich sind, Gott uns nicht peinlich ist, weil wir eben auch Gott nicht peinlich sind. Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach und ist doch stärker als Menschenkraft. Schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Also, guckt euch mal an, ne? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug oder einflussreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Da merkt man, das sind inzwischen 2000 Jahre Geschichte dazwischen. Viele von uns sind zumindest ein bisschen klug und ein bisschen einflussreich. Gott hat sich vielmehr in der Welt der Einfältigen und Machtlosen, ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Mich macht das immer so ein bisschen nervös. Ich erlebe das viel in christlichen Kreisen, dieses Schielen nach oben. Also das wäre das doch cool, wenn Olaf Scholz Christ werden würde. Das Witzige ist, dass ich das in der Bibel nur ganz wenig finde. Also ich finde es bei Paulus selber, der sagt, das ist doch super, wenn ich ins Gefängnis komme und wenn sie mir den Prozess machen, weil dann komme ich nach Rom vor den Kaiser. Anders werde ich dem Kaiser nie vom Evangelium erzählen können. Das ist die einzige Chance. Also, wer diesen Weg für sich vielleicht nicht so bevorzugt, gilt dann das, was hier steht. Paulus würde sagen, Gott wendet sich denen zu, die in der Gesellschaft nichts sind, die in der Hackordnung einer Gesellschaft ganz unten sind. Sie hat er erwählt, sie hat er rausgerufen und los geht's. Es gibt ein schönes Beispiel in der europäischen Kultur dafür, wie Gott das macht. Das Volk in Europa, das wahrscheinlich die meisten bekennenden Christen hat. Das ist immer schwierig, dass wir da noch ein Wort vorsetzen müssen. Ne? Also Christ ist jemand, der glaubt, dass Christus für seine Schuld gestorben ist und ihm folgt mit seinem Leben. Christ wird man nicht, weil man mal in irgendeiner Kirche als Baby getauft worden ist. Also ne, so diese Definition von Christsein, wie ich sie vorhin mal 3 Minuten lang kurz erzählt habe. Das Volk, das in Europa die meisten Christen hat, zumindest ist das so die Meinung der Leute, die irgendwie sowas zählen, sind die Sinti. Das, was im Dritten Reich Zigeuner hieß. Ein Volk, das in Europa keine Heimat hat, das in Europa in vielen Ländern verfolgt wird, das im Dritten Reich vergast worden ist, zusammen mit anderen Völkern, die es nicht wert waren zu leben. Und dann hat Gott in den 60er Jahren angefangen, in diesem Volk Menschen zu Christus zu rufen. Mir haben Sinti, mit denen ich darüber mal geredet habe, gesagt, das ist bei unseren Leuten ganz einfach. Entweder sind sie okkult unterwegs oder sie folgen Jesus. Also, sie würden selber sagen, unser Volk ist irgendwie, kommt ziemlich aus der Dunkelheit. Aber irgendwie hat es Gott gefallen, gerade in diesem Volk unglaublich viele Menschen zu Jesus zu rufen. Es gibt eine große Sinti-Gemeinde hier im Hamburger Raum. Also wer mal wirklich interessante Gitarren im Gottesdienst hören möchte, der sollte da mal hingehen. Ganz spannend. Gott hat das, was in der Welt nichts ist, erwählt, ausgesucht, um die Weisheit der Weisen zunichte zu machen. Gott bekennt sich dazu, dass er ein Rettergott ist. Gott bekennt sich dazu, dass er gerne seine Hand nach denen ausstreckt, die keine Kraft haben, die keine Möglichkeiten haben, die keine Lobby haben. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Es sollte so kommen, wie es in den heiligen Schriften steht. Wer sich mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Ich glaube, dass das für viele von uns eine Riesenherausforderung ist. Viele von uns haben was geleistet. Viele von uns haben was geschafft. Haben sich durchgebissen. Viele von uns haben was erreicht. Die meisten von uns arbeiten heute irgendwie höherwertiger, besser bezahlt als ihre Großeltern. Wir sind was geworden. Und Gott ist überhaupt nicht beeindruckt. Gott ist das total egal. Gott ist das total egal. Ihn interessiert unser Herz. Ihn interessiert unsere Liebe. Gott lieben, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir Gott bekennen. Dass wir Gott bekennen vor Menschen und dass wir uns auch dazu bekennen, dass die merkwürdigen Mitchristen um uns herum zu unserer Familie gehören. Dass wir nicht innerlich die Straßenseite wechseln, wenn sie denn da kommen. Ich bete mit uns.